Inkontinenz beginnt dann, wenn es unwillkürlich ist. Also das kann der Urin sein, das kann auch der Stuhl sein, wenn das unkontrolliert, ohne meinen Willen passiert.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannl-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Heute geht es um ein Leiden, das viele betrifft, über das man aber leider nicht spricht. Die Inkontinenz, ein echtes Tabuthema also. Nicht jedoch für uns. Ich darf heute drei Gäste begrüßen, die täglich mit Menschen zu tun haben, die darunter leiden. Ob man schon betroffen ist, wenn man sich vor Lachen in die Hose macht, welche operativen Möglichkeiten es gibt, die Inkontinenz in den Griff zu bekommen, wissen Universitätsprofessor Dr. Sascha Achiai, der Vorstand der Universitätsklinik für Urologie, und aus seinem Team Urologin Dr. Dorothea Jankovic und Diplom-Krankenpflegerin Daniela Schlömicher. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Herr Professor Achiai, muss ich mir Sorgen machen, wenn ich mir sprichwörtlich vor Lachen in die Hose mache oder in der Nacht öfter aufstehen muss, um aufs Klo zu kommen?
Also wenn es tatsächlich häufig vorkommt, dass man beim Lachen sich in die Hose macht, dann ist das tatsächlich schon eine beginnende krankhafte Form von Inkontinenz. Die zählt, man bezeichnet sie auch als Lach- oder Giggle-Inkontinenz und gehört zu einem bestimmten Kreis der Inkontinenz. Darauf gehen wir wahrscheinlich gleich noch ein, auf die Dranginkontinenz. Das ist das eine. Und das andere ist nächtliches, häufiges Ausstehen. Stört natürlich die Lebensqualität, stört den Wach-Nacht-Rhythmus. Und wenn das zu häufig ist, dann will man eigentlich auch wissen, woher das kommt. Das kann unterschiedlich sein, je nach Geschlecht. Beim Mann ist es eher die Prostata, bei der Frau kann es eher eine sensorische Störung sein. Aber da gehen wir, glaube ich, noch ein bisschen genauer gleich ein.
Was versteht man ganz im Allgemeinen unter Inkontinenz?
Inkontinenz beginnt dann, wenn es unwillkürlich ist. Also das kann der Urin sein, das kann auch der Stuhl sein, wenn das unkontrolliert, ohne meinen Willen passiert. Eine unwillkürliche Urin- oder Stuhlverlust, das ist eine Inkontinenz.
Herr Professor Achiai, gibt es eine Zahl, wie oft aufs Klo gehen noch normal ist?
Das hängt natürlich auch von der Trinkmenge ab. Wenn ich besonders viel trinke, muss ich natürlich auch häufiger auf Toilette. Das hängt auch von der Jahreszeit ab. Wenn man mehr schwitzt, muss man natürlich auch seltener auf Toilette. Prinzipiell kann man sich merken, dass eine funktionelle Blasenkapazität zwischen 300 und 600 normal ist. Also wenn jemand das Gefühl hat, ich gehe zu häufig oder zu selten auf Toilette, dann eignet sich, das verwenden wir auch im Rahmen unserer Diagnostik, wenn wir Patientinnen sehen, dass wir sehr häufig ein Miktionstagebuch mitgeben, wo letztlich die Patientin, der Patient aufschreibt, um wie viel Uhr der Hahn drankommt, die Harnmenge misst und ob gegebenenfalls auch eine Inkontinenz bei dem Harndrang vorliegt oder nicht oder zwischenzeitlich. Und also das wäre empfehlenswert, dass letztlich die Miktionsmengen, die Wasserlassmengen, die einzelnen mal über 24 Stunden oder sogar 3 Tage mal gemessen werden. Und wenn das ungefähr mindestens 300 Milliliter sind bis zu 600 Milliliter, dann ist das normal. Wenn Sie aber schon bei 100 Millilitern, 150, 200 Millilitern zur Toilette rennen, weil sie es kaum mehr halten können, dann wäre das nicht mehr normal.
Frau Dr. Jankovic, die Inkontinenz betrifft also Stuhl und Harn. Treten beide immer gemeinsam auf oder kann es auch getrennt voneinander passieren?
Das muss nicht immer gemeinsam antreten, das kann auch, aber es ist häufig so beim Patienten, die neurologische Patienten sind, dass die leider von beiden betroffen sind, okay? Von Harn- und Stuhlinkontinenz. Aber das muss nicht immer gemeinsam auftreten.
Was kommt häufiger vor?
Häufiger kommt Harninkontinenz vor.
Herr Dr. Achiai, wie viele Personen in Österreich sind von dem Leiden betroffen?
Das sind, was die Harninkontinenz betrifft, 1 Million, was eine enorm große Zahl ist. Was die Stuhlinkontinenz angeht, geteilt durch 10, 100.000.
Leiden mehr Männer oder mehr Frauen?
Die Daten sind unterschiedlich, je nach Alter, je nach Patientengruppe oder Literatur. Aber generell gesehen leiden die Frauen öfter unter Harninkontinenz als Männer. So gesamte Prävalenz beim Frauen ist zwischen 3 und 17%. Und mit zunehmendem Alter nimmt auch die Inkontinenz zu. Mhm. Und bei Männern sind die Zahlen ein bisschen besser sozusagen, aber die sind noch immer relativ hoch und schockierend, weil die gesamte Prävalenz bei Männern zwischen 3 und 11% ist.
Welche Formen von Inkontinenz gibt es?
Man unterscheidet letztlich 2 Formen, die sich dann wiederum auch mischen können. Das ist dann die Mischinkontinenz, aber wir haben einerseits die Dranginkontinenz, das ist der unwillkürliche Urinverlust unter Drang. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Drang verspüre, auf Toilette zu gehen und es jetzt nicht mehr rechtzeitig zur Toilette schaffe, das ist die Dranginkontinenz. Und dann gibt es die Belastungsinkontinenz, früher Stressinkontinenz genannt. Das ist der unwillkürliche Urinverlust meist bei körperlicher Bewegung ohne Drang. Das ist ganz wichtig. Also ich habe keinen Drang und würde zum Beispiel, wenn ich jetzt huste, niese, tropfenweise oder auch mehr Urin verlieren, das wäre eine Belastungsinkontinenz ersten Grades. Und wenn ich vielleicht beim normalen Spazierengehen schon Urin verliere, das wäre zweiten Grades. Und wenn ich sogar im Liegen ohne Drang Urin verlieren würde, dann wäre das schon dritten Grades. Also das ist die Belastungsinkontinenz grob eingeteilt in 3 Grade.
Und welche davon sind die häufigsten? Also was kommt am häufigsten vor?
Das ist abhängig vom Geschlecht.
Okay.
Das ist abhängig vom Geschlecht. Die Dranginkontinenz, aber ich gebe die Frage einfach an Frau Dr. Jankovic weiter.
Danke Ihnen. So, die Dranginkontinenz ist die häufigste Inkontinenz bei Männern. Belastungsinkontinenz tritt fast ausschließlich nach einer operativen Behandlung bei einem Mann ein, in erster Linie bei einer radikalen Prostatektomie und sehr selten nach einer klassischen endoskopischen oder Laser-Prostata-Operation. Auch wenn Prostata oder was anders im Becken bestrahlt wurde, kann das auch auf Kontinenz eines Mannes beeinflussen. Seltene Fälle sind neurologische Störungen mit einer Überlaufinkontinenz. Bei Frauen sieht die Situation ein bisschen anders aus. Bei Frauen ist die häufigste Form eine Belastungsinkontinenz in 50%. Gefolgt mit einer Mischinkontinenz in 30% und in 20% ist das eine Dranginkontinenz, eine reine Dranginkontinenz. Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Rate von Mischinkontinenz und Dranginkontinenz bei Frauen zu.
Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass ich davon betroffen bin, mhm, was kann ich tun und wohin wende ich mich?
Genau, für die weibliche Harninkontinenz sind Urologen und Gynäkologen zuständig. So eine Frau sollte sie entweder von Urologen oder von Gynäkologen anschauen lassen. Und wenn es um eine männliche Inkontinenz geht, dafür sind ausschließlich die Urologen zuständig. So ein Patient muss sich einfach beim Urologen melden und von ihm anschauen lassen.
Was sind jetzt die Ursachen für Harninkontinenz?
Oh, das ist sehr mannigfaltig. Hatten wir ja eben schon beschrieben, dass es 3 Formen der Inkontinenz, mhm, gibt. Drang, Misch und Belastungsinkontinenz. Und sagen wir, wenn man es grob wieder ein bisschen in Richtung Geschlechter einteilen will oder in Alter auch einteilen will, fangen wir wieder bei der Belastungsinkontinenz an. Beim Mann sieht man eine Belastungsinkontinenz, den unwillkürlichen Urinverlust ohne Drang, wie Frau Dr. Jankovic schon gesagt hat, eigentlich eher nur postoperativ nach einem operativen Eingriff oder posttraumatisch nach einem Unfall. Das heißt, es hängt in der Regel mit einer Schließmuskelverletzung zusammen. Das kann durch eine Operation sein oder wie gesagt durch ein Trauma. Es muss auch nicht eine komplette Verletzung sein, sondern einfach nur eine Verkürzung des Spießmuskels kann schon ursächlich sein für eine Belastungsinkontinenz. Das heißt, ein Beispiel, bei der Frau kennen wir natürlich auch die Belastungsinkontinenz, die tritt auch zu einem substanziellen Anteil auf. Das ist, wie gesagt, wieder der Urinverlust ohne Drang bei körperlicher Belastung. Also wir sehen durchaus auch recht viele junge Frauen schon, die zum Beispiel beim Sport unwillkürlich Urin verlieren. Das hat meist etwas mit einer gewissen Bindegewebe-Beckenbodenschwäche zu tun. Wir wissen, dass es ein gewisses Risiko unter einer Geburt auch ein gewisses Beckenbodentrauma zu erleiden, was dann zu einer gewissen Belastungsinkontinenz führen kann. Und wie Frau Dr. Jankovic auch schon gesagt hat, mit zunehmendem Alter steigt auch die Prävalenz der Inkontinenz, auch der Belastungsinkontinenz. Dann gibt es die Dranginkontinenz, das hatten wir auch schon angesprochen. Da haben wir es häufig mit sensorischen Störungen und mit motorischen Störungen der Blase zu tun. Was wir sehen, sind Überaktivitäten. Es gibt also diese, dass tatsächlich die Blase sich einfach zusammenzieht, wie zum Wasserlassen, obwohl die Person überhaupt nicht den Befehl zum Wasserlassen gegeben hat. Diese Überaktivität der Blase kann ganz verschiedenste Formen haben. Es kann der einfache Infekt sein. Das kennen, glaube ich, die Betroffenen, die dann tatsächlich zur Toilette rennen, weil die Blase sich in der Infektsituation einfach überaktiv ist. Das kann eine neurologische Störung sein. Bei einer neurologischen Grunderkrankung kann manchmal sogar das Erstsymptom sein, vielleicht sogar einer multiplen Sklerose. Und was haben wir sonst noch? Auch durch Unfälle bedingt, das hatte ich eben schon angedeutet, aber auch durch Hormonveränderungen im Alter, die durchaus dazu führen können, dass die Blase überaktiv wird oder übersensorisch. Bei der übersensorischen Blase liegt ein Harndrang vor und man hat wirklich den imperativen Drang, zur Toilette zu gehen. Aber die Blase ist eigentlich selbst, wenn wir solche Untersuchungen machen, sehr differenzierte Untersuchungen, das nennt sich Urodynamik, dann ist die Blase in dieser Messung komplett still, also nicht überaktiv und trotzdem wird rein sensorisch, rein von der Wahrnehmung der Patientin oder des Patienten wahrgenommen oder aufgefasst, ich muss jetzt zur Toilette und wenn ich jetzt nicht gehe, dann geht es in die Hose.
Kann eine Inkontinenz, oder eigentlich haben wir schon gesagt, dass die Inkontinenz auch eine Spätfolge von Schwangerschaft, dass das so bezeichnet werden kann. Der Beckenboden wird ja während der Schwangerschaft relativ stark beeinflusst oder beansprucht. Was kann ich tun?
Also vorweg sollte man schon am Anfang der Schwangerschaft mit dem Beckenbodentraining beginnen. Und man sollte auch zum Beispiel richtig die Lasten heben. Also man sollte sich vorher schon überlegen, wie bücke ich mich richtig, wie trage ich die Lasten. Lass eher einen Ehemann schwerer heben und nicht selbst. Dann auch beim Einkaufen eben die richtigen Techniken erlernen. Es ist eigentlich eine Verhaltensänderung. Und man sollte sich immer Gedanken machen, wie führe ich die Bewegungen richtig aus. Wichtig für ein Beckenbodentraining ein richtiges ist einmal eine richtige Physiotherapeutin zu finden, die was auf Beckenbodentraining spezialisiert ist. Ja, und wichtig ist auch, dass man das regelmäßig durchführt. Und nicht nur wischiwaschi kurz, sondern das wirklich konsequent und über wirklich mehrere Monate das ausübt.
Das heißt, Sie sagen, ich sollte am Anfang der Schwangerschaft mit dem Beckenbodentraining beginnen und falls ich das verabsäumt habe, kann ich das später nochmal nachholen oder aufholen oder kann ich da später was tun dafür?
Es ist nie zu spät, dass man mit dem Beckenbodentraining beginnt.
Und es ist wichtig, dass ich mir eine Physiotherapeutin suche oder kann ich das im Netz runterladen, diese Übungen, oder kriege ich die überall her? Oder ist es sinnvoll, mir wen zu suchen?
Sinnvoller ist es sicher. Es gibt eigene Beckenbodenzentren und auch Physiotherapeutinnen, die eben auf das spezialisiert sind. Und also wir im LKH in der KAGES, Wir führen richtig einen Folder, wo eben die ganzen Physiotherapeutinnen angeführt sind. Man kann sie natürlich selbst auch eine suchen. Wichtig ist eben, dass die Physiotherapeutin eben mit der Palpation zeigt, wo überhaupt der Beckenboden ist, dass die Patienten eben wahrnehmen können. Weil viele Patienten wissen gar nicht, wo ist überhaupt der Beckenboden und was kann ich damit anfangen.
Wie lange dauert das, bis eine erste Besserung eintritt bei diesen Trainings?
Ich würde sagen, 1 bis 2 Monate nach Beginn merkt man sicher eine Besserung.
Und kann ich das ganz auffangen oder wird das nur besser?
Es kommt darauf an, je nachdem, wie jung die Patientin noch ist, wie viele Schwangerschaften sie schon hinter sich hat, wie stark das Gewebe ist, würde ich sagen, ja. Okay.
Welche Untersuchungen müssen zur Abklärung gemacht werden bei der Inkontinenz?
Genauso, ist Patientin oder der Patient muss erstens ganz genau körperlich angeschaut werden. Das ist natürlich eine erste Voraussetzung. Patient muss eine gute Anamnese muss durchgeführt werden, Harn muss angeschaut werden, Ultraschall muss gemacht werden, eine Uroflow-Messung, das ist eine Harnstrahlmessung, muss auf jeden Fall gemacht werden und danach muss Resthahn kontrolliert werden. Also wir müssen schauen, ob die Blase danach leer geworden ist. Gell? Und oft ist das so, dass unsere Patienten auch zusätzlich eine spezielle Untersuchung brauchen, wie Professor Achia das schon erwähnt hat. Diese spezielle Untersuchung nennt sich urodynamische Messung, wo wir schauen halt, wie benehmt sie diese Harnblase, kann sie diese Harnblase gut zusammenziehen oder nicht, bleibt viel Resthahn und wenn ja, warum? Und es ist auch oft so, dass zusätzlich eine Blasenspiegelung oder Zystoskopie muss dazu gemacht werden.
Was ist eine Zystoskopie?
Zystoskopie ist eine Blasenspiegelung. Das ist eine Untersuchung, wo man mit Kamera die Blasenschleimhaut von innen anschauen muss.
Und wird das unter Narkose?
Nein, das machen wir nicht unter Narkose, weil heutzutage gibt es Instrumente, das Instrument nennt sich Zystoskop. Das ist ein Instrument, das heutzutage flexibel ist und dadurch für unsere Patienten sehr angenehm. So, das tut nicht weh, ist ein bisschen unangenehm und dauert halt 5-10 Minuten durchschnittlich.
Herr Professor Achiai, Inkontinenz kann auch operativ behandelt werden. Welche Möglichkeiten gibt es hier und wann muss ich operiert werden?
Gut, auch da ist wieder wichtig, die Form der Inkontinenz zu unterscheiden. Das beginnt, wie Frau Dr. Jankovic schon gesagt hat, einfach nur mit der Anamnese. Da kann man per Anamnese natürlich schon herausbekommen, ob der Urinverlust unter Drang ist oder nicht unter Drang. Und dann folgen die Spezialuntersuchungen und die Therapie richtet sich natürlich nach der Form der Inkontinenz. Also eine Dranginkontinenz kann ich konservativ behandeln, wie ganz richtig angeführt. Sogar eine Dranginkontinenz kann ich mit einer Beckenbodengymnastik auch schon anfangen zu behandeln. Der nächste Schritt wäre eine medikamentöse Therapie, gegebenenfalls auch eine hormonelle, dass man rein topisch, gerade bei den Frauen topisch, soweit das erlaubt ist, Östrogene appliziert, also das heißt vaginal Tabletten oder Zäpfchen. Die nächste Steigerung wäre gegebenenfalls ein Medikament zu benutzen, was die Blase beruhigt, was man oral einnehmen kann, also schlucken. Und dann geht die Eskalation in Richtung, wenn zum Beispiel so eine Überaktivität vorliegt der Harnblase, die nicht auf diese Medikamente reagiert, dann kann man sogar den Blasenmuskel lähmen mit einem Medikament, was wir alle aus der Schönheitschirurgie kennen, mit Botox zur Behandlung von Falten. Da kann man ja auch die Gesichtsmuskulatur lähmen, dass man die Lachfalten oder was auch immer nicht mehr sieht. Und das Gleiche kann man in den Blasenmuskel spritzen. Und dann ist der Blasenmuskel etwas gelähmt und ist dann nicht mehr zum Beispiel überaktiv. Das setzt aber voraus, dass man vorher, wie Frau Dr. Jankovic auch angedeutet hat, so eine urodynamische Untersuchung macht, die sehr differenziert ist, die in der Regel wir Urologen auch durchführen. Und dann in dieser sogenannten Blasenfüllungssimulation sieht, dass die Blase überaktiv ist. Dann gibt es eine noch weitere Form der Therapie, das ist die sakrale Neuromodulation. Da einfach ausgedrückt im Volksmund vielleicht Blasenschrittmacher genannt, auch wenn es nicht ganz richtig ist, wo über Elektronen, die man sakral einlegt, das erfolgt in Narkose dann tatsächlich. Auch diese Botox-Injektion ist in Narkose und nicht irgendwie ohne Narkose. Also es ist schmerzfrei jeweils. Und da werden bei der sakralen Neuromodulation werden Elektroden an die Nervenfasern, die für die Blase verantwortlich sind, S2 und S4, herangelegt. Und damit kann man dann die Blasenfunktion auch so weit modulieren, verändern, dass man vielleicht nicht mehr so häufig auf Toilette muss. Das ist nur Themenkomplex Drang, Dranginkontinenz. Der andere Themenkomplex ist die Belastungsinkontinenz. Bei einer Mischform behandelt man in der Regel erstmal die Drangsymptomatik und dann die Belastungssymptomatik. Aber reden wir jetzt nur über die Belastungsinkontinenz. Nur kurz nochmal, das ist der Urinverlust ohne Drang bei körperlicher Bewegung. Die behandeln wir in erster Form, wenn wir wissen, was die Ursache ist, zum Beispiel bei einer Frau eine gewisse Blasensenkung und Übermobilität der Harnröhre durch ein kleines Bändchen, was man unter die Harnröhre legen kann. Das ist ein Eingriff von einer halben Stunde, der extrem effektiv ist und zu sehr viel Lebensqualität wieder führt. Das haben wir vielleicht noch nicht beleuchtet, dass die Inkontinenz halt einen extrem unangenehmen Einfluss auf die Lebensqualität hat, was sehr gut nachvollziehbar ist, aber ich möchte es einfach nur noch mal erwähnt haben. Per se ist es ja keine bedrohliche Erkrankung, aber sie verschlechtert enorm die Lebensqualität. Schamgefühl, Rückzug, soziale Isolierung. Man will vielleicht auch nicht mehr sexuell aktiv sein, wenn man Sorge hat, vor eine unglückliche Situation zu geraten. Auf jeden Fall, dieses kleine Bändchen ist für die Frau eine tolle Therapie und meist auch sehr effektiv in über 80% der Fälle und dann auch lang anhaltend über 10, 15 Jahre und auch länger. Dann beim Mann kann man tatsächlich auch so ein Bändchen einlegen. Das ist aber, wie gesagt, in der Regel nach einer Operation. Also der Patient wurde zum Beispiel radikal die Prostata entfernt oder es wurde transurethral die Prostata ausgeschält. Und wenn dann eine Belastungsinkontinenz vorliegt und die nicht so stark ist, kann man auch ein Band unter die Harnröhre legen. Da gibt es zwei Formen von Bändern. Das eine hat mehr den Ansatz, die Harnröhre anzuheben, in ihre alte Position zu bringen und damit den Schließmuskelverschluss wieder zu optimieren. Dann das andere Band wirkt eher kompressiv, das drückt tatsächlich die Harnröhre zu. Und das ist bei der ein- bis zweitgradigen Inkontinenz, Belastungsinkontinenz und bei der stärkeren Belastungsinkontinenz, das hieße, ich verliere mindestens den Urin beim Laufen, wenn nicht sogar schon beim Liegen, oder ich kann mehr als ein Drittel des Urins meiner Gesamturinmenge überhaupt nicht mehr speichern, weil es mir nur davonrennt, dann gibt es den künstlichen Schließmuskel. Künstliche Schließmuskel klingt sehr komplex. Es ist tatsächlich auch eine Form von hydraulischer Prothese. Ich darf Ihnen das mal zeigen. Da haben wir das mitgebracht. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Das sind drei Komponenten. Das ist einerseits die Pumpe, andererseits die Manschette. Und dann ist hier der druckregulierende Ballon. Und das ist ein hydraulisches System. Letztlich bei der Operation legt man eine Manschette um die Harnröhre und platziert eine Pumpe in dem Hodensack. Die ist kaum sichtbar oder sie ist nicht sichtbar, aber sie ist tastbar, für den Patienten tastbar. Und wenn der Patient zur Toilette will, dann pumpt er ein- bis zweimal, dann geht die Flüssigkeit aus der Manschette in den druckregulierenden Ballon, der ist auch im Körper verbracht, im Bauchraum, also nichts von dem sieht man. Und nach einer gewissen Zeit kommt die Flüssigkeit zurück über das Schlauchsystem wieder in die Manschette. Durch die Füllung der Manschette wird die Harnröhre komprimiert und somit der Urin aufgehalten und tröpfelt nicht mehr raus. Das ist ein sogenannter künstlicher Schließmuskel. Klingt etwas befremdlich. Das ist alles aus Silikon, das kennen wir von den Brustimplantaten. Also Abstoßungsreaktionen gibt es nicht. Und dieses Präparat vermag es auch wieder Patienten, die vorher eine desaströse Lebensqualität hatten, mit Windelhosen rumgelaufen sind, sich vielleicht nicht mehr außer Haus getraut haben, keinen Sport mehr gemacht haben, wieder ein normales Leben zu führen. Um das zu implantieren, bedarf es natürlich einer gewissen Expertise. Also nicht alle Urologen oder Urologinnen bieten das an. Da gibt es wenige Zentren. Aber wenn man das beherrscht, ist das ein super Medium, um Patienten wieder zu einem besseren Leben zu verhelfen.
Also, dass die Lebensqualität durch die Inkontinenz beeinträchtigt wird, haben wir jetzt gehört. Wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, dass ich mich operieren lassen kann, welche Hilfsmittel kann ich nehmen? Reicht eine Slip-Einlage oder brauche ich da schon was anderes?
Slip-Einlage wird eigentlich eben verwendet bei Menstruationsblutung. Da ist eben Blut dicker als Wasser. Und eben es gibt eigene Harninkontinenz-Einlagen, Slip-Einlagen, Bands, verschiedene Hilfsmittel, die was eigentlich für die Harninkontinenz gedacht sind. Da ist eben ein super Absorber eingebaut in das System und das fasst natürlich auch mehr Harn. Also Slip-Einlagen sollten eigentlich verwendet werden für Menstruationsblutungen und alles andere. Für Inkontinenz sollte man Inkontinenzprodukte verwenden.
Wo kann ich sowas kaufen? Wo bekomme ich das?
Wir schreiben Verordnungen auf. Jeder Urologe schreibt eine Verordnung auf und muss natürlich nach dem Schweregrad der Inkontinenz wird eben dann das richtige Produkt gesucht und gefunden und auch verordnet. Und der Patient hat die Möglichkeit, dass er heutzutage zu einem Bandagisten seiner Wahl, jeder Bandagist, teilt diese aus, geht mit dem Verordnungsschein zum Bandagisten und kann sie mit einem geringen Selbstbehalt, kann er die kaufen.
Frau Dr. Jankovic, tritt sonst die Inkontinenz vermehrt bei älteren Leuten auf oder kann das auch junge oder Kinder treffen?
Das kann auch junge Leute und auch Kinder treffen, gell? Auch die Kinderklinik gibt es Kolleginnen und Kollegen, die speziell dafür spezialisiert sind, die sich täglich mit Kindern mit Inkontinenz beschäftigen. Das sind die Kinder, die nach 18 Jahren müssen unsere Patienten werden. Wir haben eine ganz gute Zusammenarbeit mit dem Kollegen von Kinderklinik. Da sind oft die Patienten, die auch neurologische Patienten sind, die Patienten, die Rollstuhlpatienten sind. So, ja, die Kinder und die jungen Patienten können auch damit betroffen werden.
Und im Kindesalter operiere ich noch nicht?
Je nachdem, so wenn es handelt sich um eine Drankinkontinenz, dann können wir beziehungsweise die Kollegen von Kinderklinik die gleiche Therapie verwenden wie wir. Das bedeutet Botox-Therapie zum Beispiel oder sakrale Neuromodulation. Die Belastungsinkontinenz sind eher selten. Wie gesagt, weil das, wie schon Professor Achia das erwähnt hat, die Belastungsinkontinenz bei Männern ist fast ausschließlich die Nachfolge eine Operation. Gell? Und die Kinder sind selten urologisch voroperiert. Aber solche Fälle gibt es auch, die sind aber sehr selten. Okay.
Kann die Inkontinenz vollständig geheilt werden?
Ja. Sie kann vollständig geheilt werden. Wir kommen wieder immer zurück zu der Frage, was für eine Form von Inkontinenz vorliegt. Aber in der Regel haben wir im Moment so ein großes Repertoire mit unterschiedlicher oder angepasst an jeweils die Stärke der Inkontinenz und die Ursache der Inkontinenz, dass sie heutzutage komplett therapierbar ist. Dennoch, was wir häufig erleben, ist, dass einerseits die Patienten, Patientinnen sich gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Das heißt, man kann es schlecht therapieren, wenn gar nicht darüber geredet wird. Das ist die erste Hürde, die genommen werden möchte, letztlich. Das zweite ist, dass die Person, die Patientin oder den Patienten dann konsultiert, ausreichend informiert ist, um entsprechende Empfehlungen auszusprechen oder einen Patienten zu überweisen. Früher ist man sehr häufig mit einer Inkontinenz vielleicht etwas lapidar umgegangen. Ach, das passt schon, ist nicht so schlimm. Man hat die Probleme vielleicht vom Patienten auch runtergespielt. Also es bedarf schon auch eines empathischen Zuhörers, der so viel Fachkompetenz hat, um letztlich dann gegebenenfalls es selbst zu therapieren oder an ein entsprechendes Zentrum, idealerweise ein Zentrum, was entsprechend zertifiziert ist, Beckenbodenzentrum zum Beispiel, zu überweisen. Und dann kann eine Inkontinenz adäquat therapiert werden. Schwierig wird es dann irgendwann, wenn natürlich Patienten extrem morbide sind, also krank und alt. Da kann es durchaus sein, dass man dann schon natürlich abwägt, okay, wie viel kann ich jetzt machen? Und im schlimmsten Fall bei einer sehr alten Patientin oder sehr alten Patienten kann es schon auch mal sein, dass wir die Inkontinenz eher versorgen statt behandeln. Das hieße dann im schlimmsten Fall eine Windel oder ein Katheter. Aber für das jüngere Patientenkollektiv gibt es Heilung.
Wie kommen die Patienten zu Ihnen?
Die Patienten müssen von einem Facharzt zuerst allgemein urologisch angeschaut werden. Und wenn Facharzt die Diagnose oder Verdachtsdiagnose festgestellt hat und er meinte, der Patient muss bei uns zusätzlich in die Urodynamik angeschaut werden, dann kriegen sie die Zuweisung dafür. Falls die Patienten stark mit Inkontinenz betroffen sind, und das ist oft der Fall, gell? Wir verstehen alle, dass Harninkontinenz leider noch immer ein riesiges Tabuthema ist. Und genau deswegen haben wir eine Inkontinenz-Sprechstunde gegründet, die passiert telefonisch zwischen 14 und 15 Uhr. So, da können wir als Team direkt und ganz einfach telefonisch erreicht werden. Und die Patienten, die mit Inkontinenz betroffen sind, können ganz einfach und ganz konkrete Fragen stellen, auch anonym, falls das so gewünscht ist. Und es können auch weitere Schritte ganz konkret und relativ schmerzlos und einfach terminisiert werden.
Gibt es sowas auch von pflegerischer Seite?
Selbstverständlich. Es ist auch von der pflegerischen Seite, ist es von Montag bis Donnerstag, auch von 14 bis 15 Uhr, ist immer jemand erreichbar.
Liebe Frau Schlömicher, Frau Dr. Jankovic, Herr Professor Achiay, vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Beikommen.
Danke. Danke für die Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Nummer der Sprechstunde finden Sie in unseren Shownotes und auf unserer Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.